So, auch von mir herzlich willkommen. Für die, die es nicht wissen, Olli war mal vor ein paar Jahren deutscher Meister in irgendwelchen Laufwettkämpfen. Ich bin von sowas sehr weit entfernt. Ich treibe mir Sport auf meinem Heimtrainer. Aber ja, sehr beeindruckend. Danke, Olli. So, ich habe mir ein tolles Thema ausgesucht für die Predigt heute. Genau genommen, mir fiel keins ein, ich habe gebetet. Zack, war es mir klar. Es geht um das Buch Esra. Eins der wirklich faszinierenden Bücher im Alten Testament, was ich für meinen Teil viel zu lange nicht gelesen hatte. Ich bin inspiriert, ich hoffe, ich kann das ein bisschen transportieren. Wir haben wilde Zeiten. Der Gottesdienst ist plötzlich wieder zwar live, aber nur noch online. Corona-Inzidenzen im Bereich 1 bis 200.000, 7-Tages-Inzidenz weit über 1.000. In anderen Ländern noch viel höher. Ich weiß nicht, wie du dich jetzt fühlst. Ich finde das irgendwie deprimierend. Schon wieder gibt es Dinge, die man nicht machen kann. Die Lockdowns sind uns zum Glück erspart geblieben. Aber ja, man kann nicht einfach irgendwo hinfahren. Man kann sich nicht einfach im Restaurant treffen. Man muss halt nachdenken, was sinnvoll ist, was verantwortbar ist. Ich weiß, für viele von uns ist das irgendwie auslaugend. Gerade jetzt so in der dunklen, trüben Jahreszeit weiß man so, pff, das laugt aus nach so viel Zeit. Für viele von uns ist halt überwältigend, okay. Wir haben beruflich vielleicht viel Stress, wir sehen unsere Freunde nicht, wir sehen unsere Arbeitskollegen sehr selten. Homeoffice, wenn ich meine Kunden besuchen will, sagen die meisten mir, sie können ja gerne kommen, aber wir sind im Homeoffice. Das heißt, man sieht die Leute nicht, mit denen man gern zusammen ist. Und das macht schwer für sehr viele von uns. Und für viele von euch ist wahrscheinlich auch hier die Frage, jetzt gibt es auch noch gesundheitliche Probleme und beim einen oder anderen vielleicht auch noch finanzielle Probleme obendrauf. Und man fragt sich häufig, wann hört das endlich mal auf? Wann hört das immer, also kann es nicht mal irgendwann lockerer werden? Und bei diesem Gedanken musste ich halt an eine Epoche denken aus der Geschichte von Gottes Volk im Alten Testament, damals also das Volk Israel. Da haben die sich ähnlich gefühlt. Wann hört das hier mal auf? Denen ging es erheblich schlechter als uns. Die waren verschleppt worden nach Babylon und fragten sich, oder viele von ihnen, wann hört das mal auf? Hat es überhaupt noch Sinn, jemals zu hoffen, dass wir überhaupt jemals wieder nach Hause kommen? Kurz mal zum historischen Hintergrund. Israel zerbrach nach dem Ende der Herrschaft von König Salomo 930 vor Christus in zwei Teile: das Nordreich und das Südreich. Das Nordreich wurde 723 von den Assyrern überrannt, 722 zerstörten sie dann die Hauptstadt Samarien und verschleppten einen Großteil der nördlichen 10 Stämme in die Gefangenschaft, aus der sie nie zurückgekommen sind. Das Südreich hatte einen gläubigen und starken König, Jesaja war mit da als Prophet und hat ihnen geholfen. Gott hat sie gerettet, die Assyrer waren schon ziemlich nah vor Jerusalem, Gott hat sie gerettet. Das Ganze lief noch so um die 130 Jahre und es kamen halt die Babylonier, nahmen halt irgendwie einen Großteil des Landes ein, verschleppten 605 vor Christus schon eine ziemlich große Zahl an Juden nach Babylon in die Gefangenschaft. Die Oberschicht, die gebildeten, die sehr qualifizierten Handwerker und Soldaten, Offiziere, wurden halt verschleppt. Es gab noch zwei weitere Verschleppungswellen. Die große war dann 987, 86 vor Christus. Der Tempel wurde zerstört. Jerusalem wurde dem Erdboden gleichgemacht. Die Juden wurden verschleppt nach Babylon. Und fragten sich, das kann jetzt dauern. Die Israeliten sind immer noch nicht zurückgekommen. Und wir reden von 130 Jahren. Wie soll das hier weitergehen? Der Tempel ist zerstört. Der Kern unseres Glaubens vermeintlich ist zerstört. Man fing halt an, sich dann auf das Alte Testament zu besinnen und halt darin zu forschen, um die Beziehung zu Gott aufrechtzuerhalten. Aber viele haben halt aufgegeben, haben gesagt, ach komm, wir assimilieren uns, wir mischen uns mit der Bevölkerung in Babylon, wo wir hingekommen sind. Die Zurückgebliebenen, naja klar, die Babylonier haben auch andere Leute angesiedelt, damit sich die Völker durchmischen. Der Stil, den halt das Zarenreich damals auch gewählt hat, um halt den Vielvölkerstaat, das Russische Reich damals vor dem Ersten Weltkrieg halt zu vermischen und ein bisschen zu einen. Und ein paar Zehntausend haben halt gesagt, wir wollen weitermachen. Drei Verschleppungsrunden gab es ja und irgendwann sollte es auch tatsächlich wieder drei Runden geben, drei Wellen, in denen die Israeliten nach Hause zurückkehren konnten. Wer sich mit dem Judentum beschäftigt hat oder gerade mit dem Alten Testament, der weiß, Zahlen haben im Judentum eine sehr, sehr hohe symbolische Wirkung. Drei ist die Zahl der Heiligkeit. Gott ist dreieinig. Es gibt die drei Patriarchen. Adam hatte drei Söhne. Noah hatte drei Söhne. Jona war 3 Tage im Fisch des Bauches. Jesus war 3 Tage im Totenreich. Die drei kommt immer wieder vor. Zeichen für Heiligkeit. Das heißt auch hier viel, viel symbolische Wirkung, die den Leuten was sagen konnte. Nichtsdestotrotz saßen viele da und sagten so, puh, also ganz ehrlich mal, Mose hat prophezeit, wenn wir Gott nicht treu sind, wird er uns in die Verbannung schleppen. Davon gab es noch Dutzende andere Propheten, die das wiederholt haben. Wir haben es bei in Nordreich gesehen, wir haben es bei uns gesehen. Das stimmt, ja, wenn wir umkehren, wir sollen. Tja, aber wie lange soll das dauern? 70 Jahre hat er der Jeremia geschrieben. Schon ein paar Jahrzehnte her, 70 Jahre. Ja, wie weit ist das jetzt? 70 Jahre ab wann eigentlich? Also ab der ersten Welle, 605, wie wir das heute nennen würden. Ja, und als das Buch hier einsetzt, war das so an die 70 Jahre her. Vielleicht doch ab der dritten Welle, als Jerusalem zerstört wurde, oder vielleicht gibt es ja auch noch eine vierte. Viele saßen da und dachten, wie soll das jemals gehen? Da gibt es das große babylonische Reich und hier gibt es das kleine besiegte Volk der Juden. Von den 12 Stämmen sind es eigentlich bloß 2,5. Wie soll das was werden? Gott hat ihnen Propheten geschickt, nämlich zwei, einen Daniel, der halt im Norden in der Hauptstadt prophezeite. Und einen, der im Süden prophezeit, oder Südosten, wo halt ein Großteil des Volkes Israel hin verbannt worden war, am Fluss Kedar. Der hieß Hesekiel, der begann 593 ungefähr zu predigen, hat tolle Sachen gepredigt. Er hat viel darüber geredet, was die Konsequenz von Sünde ist. Nur ist Sünde für die meisten von uns im allgemeinen umgangssprachlichen so ein komischer Begriff, erinnert so an Verkehrssünde oder Sünde gegen die eigene Diät oder sowas eher Lustiges. In der Bibel ist das anders. Gott hat hier definiert, es gibt Regeln, die man einhalten muss, um eine Beziehung zu Gott zu haben. Und einige der Dinge, die man halt unterlassen muss, um diese Beziehung nicht zu zerstören, sind halt Dinge wie Gier, Arroganz, Untreue dem Ehepartner gegenüber, Stehlen, Lügen und ähnliches. Dinge wie in den 10 Geboten, aber auch im Alten Testament schon, steht schon, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Gott hat gesagt, wenn ihr von diesen Prinzipien auf Dauer abweicht, irgendwann werdet ihr ins Exil kommen. Und es war die Geschichte des Volkes Israel, dass sie wussten, wir waren einmal in Ägypten in der Gefangenschaft, 400 Jahre. Das Nordreich ist in der Gefangenschaft schon über 100 Jahre. Wir jetzt hier 70 Jahre. Ganz schön lang. Also wenn ich mir mal vorstelle, vor 35 Jahren, da war ich 17, hätte mir jemand gesagt, Dirk, weißt du was? Irgendwann mal kommt die Zeit, da wirst du bla bla bla. Ja, also irgendwann mal 35 Jahre, das ist jetzt echt lang für jemanden in meinem Alter. Also wenn ich jetzt so graue Haare hätte und meine Kinder schon aussehen, nein, meine beiden Töchter wohnen noch zu Hause, aber beide studieren ja schon. Also wenn ich mir vorstelle, 35 Jahre, das ist jetzt echt lang. Und das hier sollten 70 sein. Und sie wussten noch nicht, ab wo die 70 zählen. Im Übrigen, für die es interessiert, beide Zählungen passen übrigens, 70 von der ersten Welle bis halt irgendwie der Tempel angefangen wurde zu bauen und auch 70 von der zweiten Welle, bis das alles vollendet war. Also das mit den 70 passt, nur wusste die damals noch nicht, wie es gemeint war. Also Hesekiel hat prophezeit. Er hat ja noch viel drüber geschrieben, das Gericht über Israel, was genau das hier war, was sie gerade erlebten, das Gericht über andere Nationen und dann kamen halt viele Nachrichten der Hoffnung. Dass Gott das Volk wiederherstellen wird, dass es wieder Hoffnung gibt, dass Gott ihnen ein neues Herz geben wird in Hesekiel 11. Das heißt, es gab die Nachricht der Hoffnung. Aber ja, ein paar gute Nachrichten zu hören, ist das eine. Die deprimierende Realität ist halt das andere. Uns geht es, glaube ich, ähnlich. Wir lesen das hier, wir sehen, ey, es gibt Grund zur Hoffnung. Wir kriegen gute Nachrichten über alles Mögliche. Themen wie Arbeitslosigkeit, die uns jahrelang beschäftigt haben. Im Moment kein großes Thema. Viele Firmen suchen händeringend Leute. Wir vergessen aber das Problem und sagen, jetzt haben wir andere Probleme. Jetzt kommt Corona, wenn die Quelle abgeklungen ist, gibt es halt andere Probleme. Wir schauen viel aufs Negative. Gott hatte hier eine sehr ausgewogene Nachricht. Das eine war das Unangenehme. Ihr müsst euch ändern, Leute, sonst nimmt das kein gutes Ende. Das andere war das Ermutigende. Da sind wir anders von der Kultur. Wir reden ständig über das Negative. Gott hat immer beide Seiten toll gezeigt. Das also war Hesekiel. Und das war die Nachricht, die die Leute gehört haben. Nun war es halt so für viele, ja, was weiß ich, wann das kommt. Deprimiert und schwierig. Und dann tut Gott ein riesiges Wunder. In Esra Kapitel 1. Esra Kapitel 1. Und wir werden viel durch dieses Buch gehen. Natürlich werde ich nicht alles vorlesen. Tolles Buch. Ich kann euch nur ermutigen, das selbst zu machen. Hier steht, im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit erfüllt würde das Wort des Herrn, das durch den Mund Jeremias gesprochen war, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er in seinem ganzen Königreich mündlich und schriftlich verkünden ließ, so spricht Kyros. Der Gott, der König von Persien, der Herr des Himmels, hat mir alle Königreiche auf Erden gegeben und hat mir befohlen, ihm mein Haus zu Jerusalem in Juda zu bauen. Versetze uns mal kurz in die Denkweise der Antike. In der Antike war es halt so, wer erfolgreich war, also ein Land, das erfolgreich war, hat seine Erfolgsursachen in den Göttern gesehen, denen sie gedient haben. Wenn man erfolgreich war, dann lag das zu großen Teilen daran, dass das die richtigen Götter sind, dass das die starken Götter sind. Und wenn man halt nicht die starken Götter hatte, dann hat man halt die Kriege verloren und wurde halt unterdrückt. So war damals die Sichtweise. Heute ist das ein bisschen ähnlich, nur andere Ursachen, die man da so sieht. Also wer mal die Freude hatte, in amerikanischen Konzernen zu arbeiten oder zumindest ein Konzern mit großen amerikanischen Tochtergesellschaften, der kennt das Phänomen. Da heißt es dann plötzlich, zumindest war das in der Gesellschaft, wo ich mal gearbeitet habe, so, es gibt keinen amerikanischen oder europäischen Stil, es gibt nur den richtigen Stil und richtiges, was Erfolg bringt und wir sind groß, das heißt, wir haben recht. Und ihr seid halt klein, darum habt ihr halt nicht recht. Wir sind halt die Schlauen hier. Also die Denke ist irgendwie ähnlich, man hat da irgendwelche Faktoren. Heute sind es halt, wir haben die bessere Technologie, das bessere Management, die bessere Finanzkraft, bla bla bla. Damals dachte man an die stärkeren Götter. Jetzt kommt also der König von Persien. Persien hat das babylonische Großreich einfach so überrollt in sehr kurzer Zeit. Und es kommt dieser neue König. Und die normale Denke wäre zu sagen, ich bin hier der König der Könige. Ich bin hier der große Chef. Es gibt kein anderes Reich, von dem wir wüssten, was auch nur vergleichbar wäre an Größe. China war noch nicht vereinigt. Das war also tatsächlich durchaus zutreffend. Ich bin hier der König der Könige, das sagt er auch. Gott hat mir alles gegeben, mir kann keiner was. Ich muss mir von keinem irgendwas sagen lassen. Die Könige hatten ja auch keine Parlamente, die sie kontrolliert haben. Der war da der mächtigste Mann der Welt und auch noch Alleinherrscher. Und er sagt, der Gott des Himmels hat mir befohlen, einen Tempel zu bauen. Und ich folge dem Befehl. Was für uns so, ja gut, klar, für den damals war es so, hä? Es kommt ein heidnischer König, der sagt, da gibt es einen Gott, und der hat mir einen Befehl gegeben und ich mache das jetzt auch. Das war für die Denke damals derart unfassbar. Wieso sollte ein heidnischer König kommen und sagen, ich halte mich mal an das, was dieser Gott, wie auch immer der jetzt heißt, was der genau gesagt hat. Das heißt, ein totales Wunder für die Leute damals weit jenseits dessen, was sie jemals erwartet hätten. Wir wissen aus Epheser 1, Gott kann viel mehr tun, als wir bitten oder uns auch vorstellen könnten. Für die Leute damals, das war komplett unvorstellbar. Jeremia hatte das vorher schon geweissagt, sogar mit dem Namen Kyros damit drin. Und dieser König kommt und sagt, ich bin hier der große Chef, ich bin der große Macker und übrigens, ich mache das, was dieser Gott mir befiehlt. Und deshalb sagt er halt, ich erlasse hier einen präsidialen Erlass, entspricht unseren Gesetzen, es soll ein Tempel gebaut werden. Und er sagt deshalb zu den Betreffenden, also dem Volk Juda hier, wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei ein Gott, sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Das ist der Gott, der zu Jerusalem ist. Und wo auch immer einer übrig geblieben ist, an dem sollen die Leute des Ortes, an dem er als Fremdling gelebt hat, dem sollen sie helfen mit Silber und Gold, mit Gut und Vieh, außer dem, was sie aus freien Willen für das Haus Gottes zu Jerusalem geben. Hier kommt die zweite Stufe. Der König sagt nicht nur, ihr dürft nach Hause gehen, der sagt auch noch, naja, also Reise, fremdes Land, braucht man Geld, wa? Am Anfang kein Einkommen, Landwirtschaft, das dauert halt ein paar Monate, bis man da was ernten kann. Naja, und bauen kostet auch Geld. Wo soll das herkommen? Der König beschließt, eure Nachbarn werden euch mit Gut und Geld versorgen. Und ein Teil ordne ich an, ein Teil werden die freiwillig geben. Und man so, hä, warum sollen die das machen? Da wohnen Fremdlinge im Land, warum sollte ich denen freiwillig was geben, jetzt wo sie wegziehen? Das ist doch total schräg. Der König ordnet das an und sagt, wenn ihr euch fragt, wie sollen wir das überhaupt bezahlen, so einen Tempel bauen und überhaupt die Städte wieder aufbauen, das sind ja alles Ruinen. Der König sagt, ich versorge euch finanziell und meine Bürger werden euch auch noch helfen. Das war die Anordnung, jetzt schauen wir, was passiert ist, ab Vers 5. Da machten sich auf die Häupter der Sippen aus Juda und Benjamin, vier hatten wir noch gar nicht, ne? Den sollen die Leute sagen, doch, Entschuldigung, fünf. Da machten sich auf die Häupter der Sippen aus Juda und Benjamin und die Priester und die Leviten, alle, deren Geist Gott erweckt hatte, um hinaufzuziehen und das Haus des Herrn zu Jerusalem zu bauen. Und alle, die um sie her wohnten, halfen ihnen mit allem, mit Silber und Gold, mit Gut und Vieh und Kleinoden, außerdem, was sie freiwillig gaben. Und der König Kyros gab heraus die Geräte des Hauses des Herrn, die Nebukadnezar aus Jerusalem genommen hatte und in das Haus seines Gottes gebracht hatte. Wir sehen was total Spannendes. Zum einen tatsächlich die Leute, die Nachbarn halten sich dran, die fremden Völker, mit denen die Juden vermischt gewohnt haben, und versorgen sie finanziell. Der König sagt, ich gebe euch tatsächlich auch nicht nur das, was meine Untertanen spenden müssen. Ich gehe in meine Schatzkammer und ich gebe euch hier mehrere tausend verschiedene Geräte aus Gold, Silber und zum Teil Kupfer. Ein Riesenschatz, den der König freiwillig gibt. Das nächste, wo man sagt, das hätten wir nie erwartet. Jahrelang haben sich gefragt, wann hört das endlich auf? Und hier kam so viel mehr, als sie auch nur geträumt hätten. Der König sagt nicht nur, ihr dürft gehen, ich versorge euch finanziell und ich gebe euch noch die ganzen Tempelschätze mit. Spannend ist, wer von den Leuten geht. Hier stehen halt die Häupter der Sippen, und alle, deren Geist Gott erweckt hatte. Es sind also nicht alle gegangen. Viele hatten sich assimiliert, haben sich gesagt, ach, naja, also, wie in Babylon eigentlich, hier gibt es einen Fluss, hier lässt sich eigentlich ganz gut leben. Meine Landwirtschaft läuft gut, vielleicht läuft mein Geschäft als Handwerker auch ganz gut. Das passt schon. Viele haben assimiliert, ein paar haben noch diesen Traum. Wir wollen zurückkommen. Wir wollen wieder eine Gemeinde sein. Wir wollen wieder das Volk Gottes sein. Da, wo Gott uns versprochen hat, das ist das gelobte Land. Da dürft ihr wohnen. Eure Vorfahren, Abraham, Isaac und Jakob, die haben da gewohnt. Das war das Versprechen an die. Und ich bringe euch dahin zurück. Und die, die wirklich wollten, die sind mitgegangen. Wir sehen jetzt hier, wenn wir weitergehen, Kapitel 2, da wird halt genau aufgezählt, wer das alles war. Man sieht, Gott vermisst hier, verpasst keinen. Gott übersieht keinen. Es wird genau aufgeschrieben, wer diese Leute waren. Es waren um die 50.000, die dann halt nach Westen zogen. Nach Westen, nach Jerusalem, um den Tempel aufzubauen. In Kapitel 3, sie kommen jetzt also an. Und als der siebte Monat herbeikam und die Israeliten nun in ihren Städten waren, versammelten sich das Volk wie ein Mann in Jerusalem. Also die kommen an, die bauen erstmal so ein bisschen ihre Städte auf, man muss ja irgendwo wohnen, zwangsläufig. Als das gemacht ist, gehen sie alle nach Jerusalem wie ein Mann. Eine große Einigkeit, eine starke Einheit, ein Team, wie wir heute sagen würden. Ab Vers 2, und es machten sich auf Jeschua, der Sohn Josadaks, und sein Bruder, ein Priester, und Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und seine Brüder, und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie es geschrieben steht, in den Gesetzen Moses, des Mannes Gottes. Und sie richteten den Altar wieder her an seiner früheren Stätte, denn es war Furcht über sie gekommen vor den Völkern des Landes, und opferten dann dem Herrn Brandopfer darauf, des Morgens und des Abends. Jetzt wird's interessant. Also, die sind halt da, die kommen nach Jerusalem, die haben so mehr schlecht als recht so ein paar Häuser ein bisschen hergerichtet. Sie kommen zusammen und sie haben Angst vor den Völkern um sie rum. Weil natürlich, naja, so ganz frei war ja die Gegend nicht. Da wohnten ja plötzlich andere Menschen. Die sagten sich so, also, bisher haben wir diese Olivenbäume abgeerntet, was wollt ihr jetzt hier? Das waren bisher jetzt unsere Weinberge, jetzt kommt ihr hier zurück. Unsere Tiere haben hier gegrast, jetzt wollt ihr Ackerbau betreiben. Was soll denn das? Und es war denen klar, den Heimkehrern war klar, das wird hier nicht unbedingt so ganz leicht. Sie hatten Angst vor den Leuten um sich herum und tolles, wie sie darauf reagiert haben. Sie haben sich davon nicht überwältigen lassen, sondern sie haben gesagt, okay, Wir halten uns an Gott, wir bauen den Altar auf, wir opfern Gott, um Gott nahe zu sein, um Gott unseren Respekt zu zeigen, um Gott und in unser Leben wieder reinzuholen. Das heißt, sie hatten Angst, das waren normale Menschen, das waren keine Überglaubenshelden, wie wir sie in Hebräer 11 sehen. Das waren Menschen wie du und ich. Die hatten Angst, aber sie haben halt auch nicht aufgegeben, sondern sie sind hergegangen und sie haben angefangen, zumindest schon mal mit dem Altar. Es geht hier weiter, sie fangen halt an zu bauen. Und jetzt steht hier im Vers 8, Kapitel 3, Vers 8, weiter im Buch Esra. Im zweiten Jahr nach ihrer Ankunft beim Hause Gottes in Jerusalem, im zweiten Monat begannen Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Josadaks, und die übrigen ihrer Brüder, Priester und Leviten, und alle, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren, die Leviten von 20 Jahren an und darüber zu bestellen, damit sie die Arbeit am Haus des Herrn leiteten. Und Jeschua mit seinen Söhnen und seinen Brüdern Kadmiel, Binui und Hodavia traten einmütig an, um die Arbeiter am Haus Gottes anzuleiten. Dazu die Söhne Hendals mit ihren Söhnen und ihren Brüdern die Leviten. Jetzt wird's interessant. Und als die Bauleute den Grund legten zum Tempel des Herrn, stellten sich die Priester und mit ihren Amtskleidern und Trompeten und die Leviten, die Söhne Asaf, mit Zimbeln, um den Herrn zu loben, nach den Ordnungen Davids, des Königs von Israel. Also wir sehen, im zweiten Jahr fangen sie erst an, den Tempel zu bauen. Dafür waren sie überhaupt hingeschickt worden, Tempel aufbauen. Sie fangen also im zweiten Jahr an, ein bisschen Angst hatten sie schon, fangen an aufzubauen. Die Leitungsgruppe fängt halt an zu sagen, Leute, jetzt ist es soweit. Es gibt ein bisschen Musik bei der Arbeit. Radio gab es nicht, MP3-Player gab es auch nicht. Die Priester stellten sich hin und fingen an zu singen, während die anderen gearbeitet haben. Und hier steht dann im nächsten Vers 11, und sie stimmten den Lobpreis an und danken dem Herrn. Denn er ist gütig und seine Barmherzigkeit währet ewiglich über Israel. Und das ganze Volk jauchzte laut beim Lobe des Herrn, weil der Grund zum Hause des Herrn gelegt war. Und das finde ich klasse. Sie fangen an und sie jauchzen laut. In den nächsten zwei Versen steht, das war so laut, dass halt irgendwie man es weit, weit entfernt noch hören konnte. Sie fangen an und sie freuen sich riesig und sie loben Gott laut. Sie sind richtig dankbar. Und wenn man sich jetzt überlegt, was sehen die gerade? Sie sehen eine Stadt, Jerusalem, in Trümmern. Die Stadtmauer, die man braucht, um die Stadt zu schützen, in Trümmern. Und der große Tempel, das religiöse Zentrum ihres Landes, auch noch in Trümmern, aber das Fundament war schon mal da. Und sie haben nicht gesagt, Mann, ey, die Stadt hat alles noch Ruin, das wird ja noch sonst wie lange dauern. Sie haben halt den Fortschritt gesehen. Sie haben gesehen, Gott ist mit uns. Und sie waren dankbar für das, was Gott für sie gemacht hat. Und sie haben gesagt, hey, Gott ist Barmherzigkeit, Gott ist Güte, Gott ist gut zu uns. Zu uns als sein Volk. Und wir sehen hier einen Anfang. Und was heißt das für uns? Wir bauen keine Tempel. Gottes Volk ist nicht mehr das Volk Israel. Gottes Volk sind die, die halt irgendwie Jesus nachfolgen wollen, die Gott nah sein wollen, die halt sein Wort umsetzen wollen. Das sind wir. Gott hat uns dazu berufen, wir können genauso begeistert sein. Wir können hergehen und sagen, oh, in der Gemeinde so vieles ist noch lange nicht so, wie es sein sollte. Warum haben viele nicht mehr Hingabe? Warum sind viele so häufig krank, dass es schwierig ist, in unserem Hauskreis mal alle zusammenzukriegen? Ah, wann hört das endlich auf? So hätten sie sich fühlen können, so haben sich die Jungs hier auch früher gefühlt. Und jetzt haben sie gesehen, es geht vorwärts. Sie bauen was auf, sie bauen diesen Tempel auf und sie sehen, Gott ist mit uns. Es ist noch nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Die Stadt ist immer noch in Ruinen. Der Tempel ist noch längst nicht aufgebaut. Nur das Fundament ist da. Aber sie sind schon da und sie freuen sich. Und sie sehen Gottes Wirken. Und ich glaube für uns, wir wollen ja noch Bibelkreise umbauen. Und viele sagen, ja, ich weiß ja nicht, ich habe mich jetzt so an die Situation gewöhnt. Und nach Corona, ehrlich gesagt, mir fehlt ein bisschen die Energie. Ich habe eine Vision. Wir können Gruppen bauen, die einfach lokal näher beieinander sind. Keine Bibelkreise werden auseinandergerissen, keine Sorge. Wir können Gruppen bauen, die lokal viel näher zusammen sind und damit was bauen, wo wir halt nicht mehr so lange durch die Stadt fahren müssen. Wir können uns viel häufiger sehen. Das kann toll werden. Wir brauchen den Glauben, dass Gott das wirklich segnen wird. Und dann wird das auch funktionieren. Gott wird das segnen. Wir lesen hier weiter, wie es weiterging hier für die Israeliten, die jetzt zurückgekehrt sind nach Jerusalem. Kapitel 4, Abvers 1. Als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten, dass die, die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, dem Herrn, dem Gott Israels, den Tempel bauten, kamen sie zu Serubabel, Jeschua und den siebten Häuptern und sprachen zu ihnen: Hey, wir wollen mit euch bauen, denn auch wir suchen euren Gott. Und wir haben ihm geopfert zur Zeit, seit Asarhadon, der König von Assur, uns hierher gebracht hat. Wenn man so, die Widersacher sagen, hey, wir wollen euch helfen. Serubabel durchschaut das natürlich ziemlich schnell und sagt ihnen dann so, etwas freundlicher formuliert, im Ernst mal, eure Religion ist so ziemlich das exakte Gegenteil von dem, worum es im Alten Testament geht. Ihr bringt hier irgendwelche Opfer wie so Götzen, euch geht es überhaupt nicht ums Herz, euch geht es überhaupt nicht um Gott, ihr wisst auch nicht viel drüber. Ihr seid auch gar nicht vom Volk Gottes, ihr seid halt von den Assyrern hierher verschleppt worden. Die Juden weg, ihr hierher. Ganz im Ernst, danke fürs Angebot, aber nein danke, weil das passt nicht zu Gottes Regeln. Und im Übrigen, nein, eure Religion und unsere haben eigentlich praktisch nichts gemeinsam. Und im Übrigen, ja, es waren auch deren Feinde. Also der nette Spruch, hey, wir wollen helfen, der war jetzt doch ziemlich geheuchelt. Zerubabel hat das durchschaut. Und die waren not amused. Vers 4, da machte das Volk des Landes die Juden mutlos und schreckte sie vom Bauen ab. Und sie dünkten Ratgeber gegen sie und hetzten, erhinderten ihr Vorhaben, solange Kyros, der König von Persien, lebte, bis zur Herrschaft des Darius, des Königs von Persien. Genau das, was die Israeliten befürchtet hatten. Genau das ist eingetroffen. Die Leute um sie rum meinten so, ist uns gar nicht so lieb, dass ihr alle hier seid. Und dass ihr auch noch den Tempel aufbaut, das schon überhaupt gar nicht. Sie fangen an, sie zu behindern. Sie fangen halt an, politische Spielchen zu spielen. Der König hat ja ein Edikt erlassen, aber Babylon ist ja weit weg. Macht ja nichts. Wir stinken mal gegen das Edikt des Königs an. Wir behindern mal die Juden. Das Tolle ist, man sieht, die waren zwar entmutigt, aber sie haben weitergemacht. Nicht immer ist man begeistert, nicht immer ist man inspiriert. Sie haben einfach weitergebaut. Bis dann, und das ist hier im Lauf des Kapitels ganz hübsch zu sehen, es kommt ein neuer König, irgendwann stirbt auch Kyros, kommt ein neuer König, neuer Anlauf der ihnen feindlich gesinnten Bevölkerung um Jerusalem rum. Sie schicken halt dem neuen König einen Brief und sagen, hier, pass mal auf, voll die gefährlichen Leute, musst dich schützen, die machen böse Dinge. Der König prüft das auch gar nicht nach und schreibt einen heftigen Brief zurück, hier alles aufhalten, ganz gefährlich. Die dürfen weder Stadt noch Mauern aufbauen. Vom Tempel stand interessanterweise nichts drin. Das hat aber die umliegende Bevölkerung nicht gehindert, sich jetzt mit Gewalt gegen den Tempelbau zur Wehr zu setzen. Und hier in 24 steht dann, da hörte die Arbeit am Hause Gottes in Jerusalem auf und blieb liegen bis ins zweite Jahr des Darius, des Königs von Persien. Üble Lage. Jetzt brechen die auf, jetzt lassen sie ihr Zuhause zurück. Sie ziehen in ein Land, das sie nicht kennen. Sie kennen das nur von den Erzählungen. Das ist das gelobte Land. Sie kommen dahin und, naja, also die Leute um sie herum sind jetzt nicht gerade freundlich. Ein bisschen hinterhältig sind sie auf jeden Fall drauf. Viel Grund, mutlos zu sein. Wie soll das weitergehen? Der neue König hat verboten, dass wir weiterbauen. Ja, den genauen Brief haben sie gar nicht gesehen, sonst hätten sie gewusst, den Tempel hätten sie jetzt schon bauen dürfen. Wie soll das weitergehen? Vielleicht fühlst du dich manchmal so, wie soll das weitergehen? Und hier, in Kapitel 5 sehen wir, was Gott tut. Gott macht mehrere verschiedene Sachen. Wir fangen mal an in Vers 1. Es weissagten aber die Propheten Haggai und Zacharja, der Sohn Idos, den Juden, die in Jerusalem und Juda wohnten, im Namen des Gottes Israels, der unter ihnen war. Das Erste, was Gott macht, er schickt ihnen zwei neue Propheten. Haggai und Zacharja mit zwei verschiedenen Messages auf Neudeutsch. Haggai hatte ihnen zu sagen, Freunde, wenn ihr nicht anfangt, wieder Gottes Wort umzusetzen, geht das hier übel aus. Ihr müsst euch verändern, ihr müsst umkehren. Mit der Begründung, du kannst Haggai lesen, dann siehst du den Zusammenhang. Leute, schaut doch mal an, wie es euch geht. Nichts von dem, was ihr macht, fruchtet so richtig. Eure Äcker tragen nicht richtig, eure ganzen Pläne funktionieren nicht. Haltet euch doch mal an das, was Gott sagt, und es wird alles klappen. Dann werdet ihr auch wieder Wohlstand erreichen, und es geht nicht an, dass ihr hier in getäfelten Häusern sitzt und der Tempel noch immer als Ruine dasteht. Zacharja hatte zum Teil ähnlich heftige Nachrichten, hatte aber auch sehr, sehr viel Hoffnung, hat viel über den Messias gesprochen, um ihm zu zeigen, was ihr hier macht, ist ja bloß der Anfang. Es geht nicht nur um den Tempel, es geht um ein viel, viel größeres Bild. Das hat viel, viel längere und viel größere Auswirkungen. Das heißt, der erste Schritt, was Gott macht, er schickt ihnen neue Propheten, die sie ermutigen. Die ihnen zum einen zeigen, Freunde, so geht's nicht. Und zum anderen sagen, hey, Gott ist hier. Der wird euch segnen. Und es wird euch besser gehen, wenn ihr das umsetzt, was er euch vorgibt. Nicht, weil er das unbedingt bräuchte, sondern weil es für euch gut ist. Gottes Gebote haben das Ziel, dass es uns besser geht, nicht uns irgendwie von Dingen abzuhalten, die uns Spaß machen. 5 Vers 2. Da machten sich auf Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Josadaks, und fingen an, das Haus Gottes zu Jerusalem aufzubauen und mit ihnen die Propheten Gottes, die sie stärkten. Und hier sehen wir die zweite Stufe. Die zweite Stufe ist, es gibt ein paar Leute, die halt sagen, hey, wenn das so ist, wir fangen wieder an. Da war mal ein anderer König, der hat gesagt, wir sollten nicht, der ist jetzt tot, wir fangen wieder an. Und es gab ein paar Leute, die hatten den Glauben. Ein paar Leute, die haben den Glauben zu sagen, Gott hat uns gesegnet, Gott hat uns das versprochen. Wir machen wieder weiter. Wir fangen wieder an. Wir bauen wieder auf. Wir waren jetzt lange entmutigt. Haggai hat recht, Zacharia hat recht. Wir fangen einfach wieder an. Es hat ein paar Leute gebraucht und dann haben die anderen mitgemacht. Und Gott hat das total gesegnet. Den Glauben der Leute hat er gesegnet. Es hat nur erfordert, dass ein paar Leute gesagt haben, ey, Zachar und Hab, die haben recht. Die Propheten, die haben einfach recht. Wir machen das und Gott wird das segnen. Und Gott hat es gesegnet. Wir sehen hier als nächstes in Vers 3, zu der Zeit kam zu ihnen Tattenai, der Statthalter des Gebietes jenseits des Euphrats, und Chetabosnai, und ihre Genossen sprachen, wer hat euch befohlen, das Haus aufzubauen und diese Mauern zu errichten? Darauf sagten sie zu ihnen, wie heißt die Männer, die diesen Bau ausführen? Aber das Auge ihres Gottes war über den Ältesten der Juden, sodass ihnen nicht gewährt wurde, bis man den Bericht an Darius geschickt hatte und darüber ein Brief käme. Auf Hochdeutsch, der neue Statthalter kommt und sagt, was soll denn das hier? Und die Leute sagen, schick doch einen Brief an den König, frag mal nach. Königlicher Befehl, damals König Kyros, wir sollen hier Tempel bauen. Und diesmal sind die Statthalter, also die Macht haben in der Region, erheblich freundlicher und Gott sorgt dafür, dass sie halt diesmal die Arbeit nicht behindern, anders als ihre Vorgänger. Stattdessen schicken sie einen Brief nach Babylon und fragen mal nach, hey, wie ist denn das hier? Wie sollen wir uns verhalten? In Kapitel 6 sehen wir den Brief dann, den Darius, der neue König, zurückschreiben lässt. Darius lässt halt in den Archiven forschen und stellt fest, Kyros, sein Vorvorgänger, hat das angeordnet. Und er schreibt einen relativ scharf formulierten Brief zurück und sagt, Freunde, das hat der König angeordnet, warum macht ihr das eigentlich nicht? Seht zu, dass der Tempel endlich gebaut wird, ihr versorgt die mit allem, was die so brauchen, materiell, mit Essen, mit Geld und pipapo. Und Schluss. Und auch das hätten die Israeliten wahrscheinlich nicht erwartet, nachdem wir halt bisher feindliche Nachbarn hatten, einen feindlichen König aus Babylon hat und plötzlich kommt der neue König und sagt, ich lasse den Tempel wieder aufbauen. Ich versorge euch wieder mit Geld, mehr als ihr erwartet hättet oder gehofft hättet. Und nicht, weil ihr so toll seid und weil ihr das verdient habt, Gott hat sie einfach gesegnet. Weil Gott sie liebt, so wie er uns liebt. Weil Gott ihnen das versprochen hat, so wie es uns versprochen hat. Unser gelobtes Land ist nicht das Land Israel, natürlich. Wir wissen, das Alte Testament ist immer geschrieben als verkleinertes Modell von dem, was wir heute haben. Damals war das Volk Gottes halt nur das Volk Israel, eins von vielen Völkern. Heute sind es die Leute, die Gott folgen. Damals war das gelobte Land halt dieses kleine Stück Land im Mittleren Osten. Heute ist es halt der Himmel, wo wir hinkommen und die Gemeinschaft, die wir jetzt schon untereinander haben können. Und Gott hat dafür gesorgt, dass sie die Gelegenheit hatten. Sie kamen zurück in ihr Land, sie konnten das alles wieder aufbauen und sie waren gesegnet. Und die, die mitgekommen sind, was bei weitem nicht die Mehrheit war. Die, die mitgekommen sind, haben diesen Segen erlebt. Unsere Chance zu sagen, hey, ich halte mich wieder an das, was Gott gesagt hat, oder ich halte mich weiter an das, was Gott gesagt hat, und Gott wird das Ganze segnen, wie es uns immer wieder versprochen hat. Ich finde die Geschichte klasse, ich finde, sie passt auch gut zu uns. Wir sehen den Widerstand, den die Leute damals hatten. Heute leben wir in einer Kultur, die ist recht christentumfeindlich, also nicht offiziell, aber halt doch irgendwie, sag mal jemandem, ich glaube, die ganze Bibel ist von Gott, dann kriegst du doch recht lustige Reaktionen, häufig. Die Toleranz endet manchmal recht schnell. Widerstand sehen wir auch und hier sieht man, ja, die Leute waren schon entmutigt davon, aber sie haben einfach weitergemacht. Zwischendurch hatten sie aufgegeben mit dem Tempel, danach haben sie wieder weitergemacht, weil sie Glauben zurückgewonnen hatten. Dank Zacharia Und Haggai, ich kann mich inspirieren, auch die beiden Bücher zu lesen, sind gar nicht so dick. Total spannend. Natürlich gibt es eine Fortsetzung dieser Geschichte, die zweite Hälfte des Buchs Esra und das Buch Nehemia, aber dazu kommen wir heute nicht. War auch nicht geplant, keine Sorge. Stattdessen kommen wir zum Abendmahl. Beim Abendmahl feiern wir, dass Gott das Unmögliche möglich gemacht hat. Dass Gott gesagt hat, ich will, dass ihr mein Volk seid. Ich will, dass wir miteinander ins Reine kommen. Ich will, dass wir eine große Familie sein können. Unsere Sünde steht uns im Weg dabei. Gott hat gesagt, ich schicke meinen Sohn, ich opfer sein Leben, damit wir eine reine Beziehung haben können. Das feiern wir im Abendmahl. Bevor wir Brot und Wein zu uns nehmen, lass uns beten. Vater im Himmel, danke, dass du uns so sehr liebst. Danke, dass du gesagt hast, ich glaube an euch, ich habe einen Traum für euch und ich werde diesen Traum für euch wahr machen. Ihr müsst nur glauben, ihr müsst euer Bestes geben, aber ich werde die großen Sachen ins Rollen bringen, die ihr euch nicht mal vorstellen könnt. Danke, dass Jesus gekommen ist, damit wir sehen, wie Gott im Fleisch gelebt hat, wie man das im Leben umsetzen kann und damit wir vor allem eine Beziehung zu dir haben können. Wir beten, dass du unser Herz bewegst, dass wir diesen Glauben haben, dass wir die Begeisterung für dich haben, die Begeisterung darüber, wie sehr du uns segnest, dass wir sehen, wie vielen Sachen du uns schon geschenkt hast, wie sehr du uns schon gesegnet hast. Und dass wir dankbar sein können für Jesus und deine Liebe.